Ja, guten Abend auch von mir. Mein Name ist Jan von der Köln-Bonner Freifunk-Initiative. Wir haben in diesem Jahr das Open Chaos mit Schwerpunkt auf Freifunk gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch die Ankündigung auf Freise gesehen hat, die Flyer in der Hand gehalten hat. Zur Organisation des Abends oder des Open, des Projekts U23 insgesamt. Wir haben verschiedene, das heißt Hacklinks. Hacklinks sind angehende Hacker, die verschiedene Projekte angehen. Und die Hacklinks werden heute ihre Abschlusspräsentation haben und die Ergebnisse vorstellen. Also U23 hat insgesamt 2 Monate gedauert. Wir hatten im Oktober eine Phase mit Vorträgen und jeder Menge Theorie. Im November eine Phase mit jeder Menge Praxis. Wir waren vergangenes Wochenende in Arnsberg. Ich weiß nicht, wer von euch die Arnsberger Lokalpresse verfolgt. Es gab Fotos von uns auf Glockentürmen und ein Dankwort des Bürgermeisters per Twitter für das Freifunknetz, was wir in Arnsberg ausgebaut haben. Der erste Vortragende ist Martin. Er hat sich mit der Sicherheit im Freifunknetz beschäftigt und mit der Erkennung von Angriffen. Attacke.
Ja. Kann man da was sehen? Nee, oder? Jetzt vielleicht? Ja. Jetzt wahrscheinlich? Ja. Cool. Also, vielleicht sieht man das so ein bisschen. Ich habe mich tatsächlich so mit Sicherheit im Freifunknetz beschäftigt und wie man das irgendwie machen könnte. Und dazu mache ich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das genau nennen soll, irgendwie Anomalieerkennung, Angriffserkennung, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, zu mir, ich wurde schon vorgestellt, mein Name ist Martin. Ich habe tatsächlich U23 mitgemacht, ist vielleicht unglaublich. Was ich jetzt machen wollte, ich wollte am Anfang so ein bisschen Grundlagen erzählen, also das ist so, wie das Ganze funktioniert, wie das Internet so ein bisschen funktioniert oder so zumindest die Grundlagen, die man braucht, um zu verstehen, was ich gemacht habe. Keine Sorge, das ist alles so ein bisschen einfach gehalten und ich glaube, man versteht das ganz gut. Also nicht, dass jetzt irgendjemand Panik kriegt. Dazu wollte ich anfangen mit Paketen. Im Internet ist es so, wenn Informationen ausgetauscht wird, passiert das mit Paketen. Dafür gibt es dann diese coole Grafik. Alice packt alles in Pakete, Bob liest das aus Paketen und ja, im Internet ist es vielleicht sogar so, es gibt mehrere verschiedene Pakete und die sind vielleicht auch nicht alle für Bob und Bob muss die irgendwie erkennen und was man da gemacht hat, jedes Paket hat so einen Sticker mit Herkunft, Ziel und so ein bisschen bla bla bla, also das ist auch nicht so weiter relevant für alles, was folgt. Dieses ganze System, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so IPv4, habt ihr alle schon mal gesehen, so gibt es so komische Adressen für und damit werden diese Herkunft und Ziel werden eben über solche IP-Adressen festgesetzt. Das ist verstanden irgendwie so, gibt es da Fragen drüber? Vermutlich nicht. Okay, also wenn es Fragen gibt, dürft ihr die natürlich stellen. Vielleicht beantworte ich die dann auch. Es gibt dann eben auch IPv6 und IPv6, das ist halt irgendwie der Nachfolger von IPv4, was ihr gerade eben gesehen habt. Und das sieht ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, es sieht vielleicht so aus oder so oder so. Man sieht schon, das ist ein bisschen länger und unpraktischer. Hat viele Vorteile, aber das will keiner abschreiben. Deswegen dachte man sich wahrscheinlich, hey, Autokonfiguration, man steckt das ein, es funktioniert, Plug and Play, es wäre eine coole Sache. Und man wollte das eben auch in IPv6 haben. Dafür gibt es eben diese ominösen ICMPv6-Pakete. Die gab es irgendwo gerade schon mal auf der Folie, das Wort zu lesen. Und davon möchte ich jetzt 3 Stück vorstellen. Es gibt da so 3 Typen. Und zwar das Router Advertisement. Das ist einfach so ein Router, der periodisch alle paar Sekunden sagt, so, hallo, hier, ich bin Router und ich habe Informationen. Wenn ich mich jetzt irgendwo in irgendein Netzwerk einstecke, dann kommt irgendwann ein Router und sagt, hey, ich bin Router und wenn du irgendwas suchst, so frag mich, ich habe Ahnung. Es gibt dann noch Neighbor Solicitation. Das klingt wieder so total komplex, ist es aber nicht. Das ist einfach die Frage, wenn ich selber nicht weiter weiß, ja, hat irgendjemand die IP-Adresse, also hier, wir erinnern uns an den Paketstempel, hat irgendjemand die Adresse XYZ. Darauf gibt es dann die Antwort, das ist dann das Advertisement und das ist dann XYZ ist meine Adresse zum Beispiel. Und genau diese speziellen drei Typen von Paketen, die habe ich jetzt nicht umsonst vorgestellt, das sind die Pakete, an denen ich mein Präsentationsbeispiel aufgezogen habe und auch mein kleines Projekt. Deswegen werden wir gleich wiedersehen. Genau, ja, Autokonfiguration, wie gesagt, ich stecke meinen Laptop irgendwo an ein Netzwerk, dann, da sollte jetzt eigentlich irgendwas passieren, so, ja, weiß nicht, wie komme ich denn hier weiter, ja genau, dann passiert da so ein bisschen komisches Zeug, Magic, und am Ende sagt der Laptop, ja, ich habe mir jetzt selber eine IP-Adresse gegeben, also eigentlich sollte da, ja genau, XYZ, und ja, wie das mit Adressen aber so ist, die sollen ja eigentlich eindeutig sein. Woher weiß Bob zum Beispiel aus Bild 1, dass das orangefarbene Paket für ihn ist oder wie auch immer. Und ja, das kann ihm jetzt aber keiner garantieren, weil ja, ich habe meinen Laptop angesteckt. Woher soll mein Laptop jetzt wissen, dass die Adresse, die er sich gerade zufällig ausgewählt hat, eindeutig ist? Und naja, wir haben da schon so ein System kennengelernt, nämlich Neighbor Solicitation. Wenn mein Laptop jetzt einfach mal fragt, so, ja, ich habe mir eine IP-Adresse generiert, XYZ, dann frage ich einfach mal, hat irgendjemand die IP-Adresse XYZ? Und wenn darauf jemand antwortet, dann ja, wird die wohl schon vergeben sein und ich muss mir was Neues ausdenken. Ja, das behalten wir im Hinterkopf. Jetzt mache ich so ein paar Was-wäre-wenn-Fälle. Das sind nämlich zwei Fälle, die ich in meinem Programm eben untersucht habe und die ich momentan auch erkennen kann. Das wird sich, kann ich auch gleich zeigen. Ja, also was zum Beispiel passieren kann oder was im Freifunknetz oder auch in anderen Netzen passieren kann, ist, ja, dass sich irgendjemand einfach als Router ausgibt und dann diese Router-Advertisements durch Netz spammt, jagt, wie auch immer und damit einfach so ja, den Internetverkehr so ein bisschen umleitet. Und ja, was eben passiert, wenn ich meinen Laptop irgendwo anstecke und da behauptet jetzt ein Rechner, ja, hallo, ich bin Router, dann denkt mein Laptop natürlich, ja, guck mal, da ist ein Router, dann verbinde ich mich mit dem und darüber geht der ganze Verkehr. Das hat jetzt im Freifunknetz keine, ich würde behaupten, nicht sicherheitsrelevante Auswirkungen für den Klienten, also für mich, weil da ist der Internetverkehr sowieso offen für alle. Aber das ist halt nicht so toll für das Netzwerk, weil man damit zum Beispiel Verbindungen, schnelle Verbindungen manipulieren kann und dann verbinde ich mich über irgendeinen anderen, nämlich über diesen, über Mallory als Router und Mallory ist vielleicht langsamer als alle anderen und darum muss ich mich jetzt damit ärgern, dass meine Internetseite 3 Sekunden länger lädt oder wie auch immer. Das ist eigentlich nicht so schön. Es gibt noch so einen zweiten Angriff, den ich vorstellen wollte. Und zwar auch wieder so ein Was-wäre-wenn. Jetzt geht es um Neighbor-Advertisements. Ich stecke meinen Laptop an, Plug-and-Play, so wir erinnern uns diese vorhergehende Folie. Der werkelt ein bisschen, gibt sich selber eine IP-Adresse und fragt dann, hat jemand die IP-Adresse, die ich mir gerade gegeben habe, schon? Und eventuell habe ich jetzt Pech und tatsächlich antwortet darauf jemand. So, und was passiert jetzt aber? Dann nehme ich mir einfach die nächste raus und generiere mir irgendwas und frage danach, hat jemand die IP-Adresse ABC? Ja, offensichtlich, ja. So, und dann passiert das und vielleicht passiert dann auch das. Und am Ende habe ich immer noch keine IP-Adresse. Und das bedeutet natürlich, ja, ich sitze auf dem Trockenen und ich kann nicht lokal im Netzwerk mit anderen sprechen. Ja, nicht so toll. Mathestunde, genau. Jetzt geht so ein bisschen so, ist das überhaupt realistisch, dass das passiert? Und kann man das erkennen? Und Tatsache ist, ja, das kann man. Relativ einfach sogar, indem man das, ja, das, kurz gesagt, man zählt einfach, wie viele von diesen komischen ICMP-V6-Paketen da rumschwirren und welche davon Neighbor-Advertisements sind oder Neighbor-Solicitations. Ja, die Folie ist vielleicht doch nicht so interessant. Und, ja, da ist ein Fehler drauf, aber auch egal. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich ein Computer eben selber so eine IP-Adresse geben kann. Der erste Fall, den, ja, abgesehen von dem Tippfehler, ignorieren wir den einfach mal, weil der Fall ist eindeutig. Das bedeutet die Gefahr, oder soll eindeutig sein, das bedeutet die Gefahr, dass ein anderer Laptop da ist, also im Sollfall, im normalen Fall. Wenn ich mich irgendwo einstöpsel, dann sollte niemand anders sagen können, ja, hey, die IP-Adresse habe ich schon. Ganz einfach, das liegt daran, dass die IP-Adresse generiert wird aus Hardware-Informationen. Genau, aus Hardware-Informationen, also aus Informationen, die in meine Netzwerkkarte eingebrannt wurden. Und die sollen eindeutig sein. Es gibt eben dieses andere Verfahren, das ist zufallsbasiert. Und da besteht jetzt natürlich Gefahr, ja, Zufall, da besteht die Gefahr, dass es diese IP-Adresse eben schon gibt. Und ja, das ist, ja, also ich habe da mal angefangen, dran rumzurechnen. Und so eine MAC-Adresse, also diese Hardware-Adresse, hat 64-Bit, das klingt jetzt wieder so kompliziert, aber keine Sorge, wir werden da nicht so viel rechnen. Davon sind zwei festgesetzt, da kann man nicht so viel dran machen als normaler Benutzer oder soll man vielleicht auch gar nicht. Das bedeutet, es gibt 2 hoch 62 Möglichkeiten, um diese IP-Adresse, für eine IP-Adresse. Das sind so ungefähr 5 Trillionen Möglichkeiten um den Dreh, Pi mal Daumen, wie auch immer. Und ja, ich habe die Variable jetzt nicht umsonst n genannt. Es gab da so eine Formel, wenn man aus einem Pool Sachen zieht, so Urne und Kugeln ziehen und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht kennt man das, Statistik aus der Schule. Ja, anscheinend schon. Da gibt es diese Formel n über k. Und wenn man die n über k, ach, das sieht ja wunderbar aus. Und da kommt dann auch n Fakultät drin vor. Und also ich habe mal die Internetsuchmaschine meiner Wahl befragt, das war in diesem Fall Wolfram Alpha, und sie hat gesagt, die letzten 5 Trillionen Stellen sind Nullen und davor kommt irgendwas, was er nicht mehr berechnen wollte. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf. Wenn man jetzt, sich jetzt überlegt, man hat 5 Trillionen, nein, irgendeine gigantisch große Zahl, die ich jetzt nicht näher darstellen will, und man hat eine Handvoll Computer, also diese Handvoll von Computern wäre dann unser K. Und kurz gesagt, wenn man das jetzt so ein bisschen die Zahlen vergleicht, stellt man fest, dass selbst wenn man in einem gigantisch großen Netzwerk hockt mit was weiß ich wie vielen tausend Computern, müsste man sich mehrere Millionen Mal irgendwie einstöpseln, damit man auch nur die Wahrscheinlichkeit hat, tatsächlich Kollisionen zu erzeugen. Und also so eine Kollision, 2 IP-Adressen oder 2 Computer, die dieselbe IP-Adresse haben, wenn die sich die lokal zufällig so generiert haben, ist gar nicht mal so häufig. Ja, das glaubt man mir vielleicht. Also ist es relativ einfach, das zu erkennen, weil, wie ich sagte, ich zähle das einfach. Und irgendwann kann man sagen, okay, das ist jetzt echt unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Ich weiß nie, ob ich so Quellcode zeigen soll, ob das interessant ist und ob man daraus irgendwas lernt, aber ich dachte, ich zeige vielleicht so den Ablauf des Programms auf alle Fälle. Quellcode können wir uns nachher auch noch angucken, wenn ihr das unbedingt wollt. Ich zeige das gerne, aber was ich mache, ich habe so mein Python-Skript, das ist so eine Programmiersprache, und die hat 2 Module, und das eine Modul, das da, das sammelt einfach Pakete, die über das Netzwerk kommen. Und die sammle ich einfach, packe die in so eine Kette und nehme dann immer das erste raus und untersuche das mit diesem Modul da. Guck dann so ein bisschen auf dieses Adresslabel auf dem Paket drauf, wo das herkommt, wohin das gehen soll. Ab und zu gucke ich da vielleicht auch so ein bisschen rein. So eventuell, ja. Und anhand dieser Informationen kann ich dann sagen, ja, das ist etwas, was erlaubt ist. Das ist so der normale Fall, beziehungsweise den untersuche ich auch gar nicht. Und nein, das ist etwas, was unwahrscheinlich ist, sehr unwahrscheinlich ist. So wie zum Beispiel eben gerade Kollisionen in übermäßigem Fall. Ja, ich weiß nicht, ob ich Quellcode zeigen soll. Sollen wir das, wenn, nachher machen? Naja, ich würde das aber gern vorführen. Dafür, ja, mal gucken. Wo habe ich es denn? Das ist es wahrscheinlich nicht. Nö. Das da. So, kann man da jetzt was? Ja, ich glaube schon, oder? Nee, das ist es nicht. Doch, das. Und das auch. Und jetzt muss ich mich umdrehen. Ja. So, das würde ich gerne mal aufmachen. Das ist so meine Log-Datei. Was ich im Moment mache, ist, ich zähle das ganze Zeug und schreibe das dann in eine Datei rein. Und aus dieser Datei kann man nachher so automatisiert was lesen und das in so einem Infocenter nachher mal darstellen. Also alles noch relativ einfach. So, was ich da jetzt? Was da? Ja, genau. So, ich habe da jetzt einfach mal so ein paar Pakete reingespammt, ganz schön viele, wie man sieht. Und die werden dann analysiert. Das klappt erstaunlich schnell. Also, und ich habe jetzt auch mal so ein bisschen Output gegeben, dass man da was sehen kann. Und wie man sieht, ich habe jetzt so, kann man das lesen? Nee, oder?
Ja.
Ja, wie auch immer. Also Neighbor Advertisements, einfach mal ein paar tausend Stück dahin. Genau, so ein paar tausend Stück da durchgejagt. So, ja, jetzt zeigt er hier so ein bisschen an. Er hat tatsächlich IPv6 erkannt in diesem Paket. Und dass es ein ICMPv6-Paket ist, das sind diese ominösen Pakete, über die wir gerade gesprochen haben. Hier zwischen verbirgt sich auch die IP-Adresse, also die Herkunft des Pakets. Wieso davor und dahinter noch was steht, das muss ich nochmal genau untersuchen. Ja, und man müsste irgendwie auf der anderen Seite gesehen haben, irgendwo ganz unten, genau. Hier gibt es dann so die aktuelle Zeit und so ein paar Informationen und ja, so eine Meldung darüber, ja, da gibt es tatsächlich, ja, das ist ein Gerät und das hat momentan etwas mehr als 800 von diesen Neighbor Advertisements, genau, gefunden. Wir erinnern uns, Neighbor Advertisements, das war dieses so, hallo, diese IP-Adresse gehört mir und ja, ich habe das einfach gezählt und wenn dieselbe Station das öfter macht, dann kann man davon ausgehen, ja, dass irgendwas im Netzwerk nicht stimmt. Ob das jetzt Schuld an dieser Station war, weiß man vielleicht noch nicht so genau. Aber so als erster Schritt dachte ich, das kann man sehr gut zeigen. Und ich glaube, das war auch verständlich. Ja. Also man sieht, es gibt tatsächlich so etwas, was man erkennen kann, was man daraus lesen kann. Und da ist auch bestimmt eine Menge Potenzial noch übrig, wie man das irgendwie besser machen könnte. Das kann auch noch. Nee, das sollte nicht weg.
Also du hast mit dem einen Programm gespammt und mit dem anderen festgestellt.
Ja genau, ich habe hier so auf meinem Bildschirm einfach ein Programm gestartet und habe mal 2000 von diesen Advertisements losgeschickt, so Loopback-Adresse, also an mich selber, ohne dass ihr das gesehen habt. Ja, und das Programm, was gerade lief, hat die einfach gezählt und dazu so ein bisschen Output gegeben, dass man sieht, dass da was passiert. Ansonsten wäre das vielleicht ein bisschen langweilig gewesen. Wo bin ich denn? Ich sehe auf dem Bildschirm irgendwie nichts. Ach so. Ja. Oh, ich glaube, der muss auch noch weg. Ja, genau. So, was ich jetzt noch vorhab, ist auf alle Fälle den Quellcode ein bisschen umzustrukturieren, weil ich habe da ein bisschen dran entwickelt und wie das so ist, da steht dann da mal ein bisschen was, das benennt man um, verschiebt man und irgendwie sieht das danach nicht besser aus als vorher. Und ja, wie gesagt, ich habe gesagt, es hat irgendwie eine Menge Potenzial und ich habe da auch meinen Spaß dran und deswegen habe ich mir überlegt, ich würde da gerne mehr machen, also mehr als nur diese zwei Typen von Angriffen erkennen, sondern auch ein paar mehr. Vielleicht auch erkennen, wenn jemand seinen Stecker falsch eingesteckt hat an seinem Freifunkrouter. Ich meine, den kann ja jeder irgendwie zu Hause aufbauen. Und das kann ja mal passieren. Ich schließe mich da natürlich nicht selber aus. ich habe das natürlich noch nie gemacht, Sachen falsch eingesteckt oder sowas. Aber all sowas könnte man dann vielleicht erkennen und dann automatisiert irgendwo anzeigen lassen. Das wäre eigentlich eine super Sache. Deswegen, ja, irgendwann, wenn es dann was zu zeigen gibt, würde ich das auch gerne veröffentlichen und vielleicht auch irgendwo mal benutzen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ja, aber ich glaube, das dauert vielleicht doch ein paar Wochen oder mehr. Mal gucken. Ja, genau. Gibt es Fragen dazu schon? Oder ja, sieht jetzt nicht so aus. Oder doch? Ja?
Hast du damit jetzt schon Netzwerke untersucht oder nur dein?
Ich habe ein Netzwerk untersucht mit insgesamt 3 Klienten. Also relativ klein und überschaubar. Auf der anderen Seite, ich kann nicht natürlich sagen, ich kann zu Hause kein gigantisch großes Netzwerk simulieren. Was ich demnächst jetzt vorhabe, ich wollte mir einfach mal irgendwie so, ich weiß nicht, 1 Minute, 2 Minuten Verkehr von irgendwoher mitschneiden und den dann einfach so mal analysieren. Und dann habe ich ja eben so einen Abschnitt aus 2 Minuten und mal gucken. Also ich muss sagen, das ist jetzt auch viel so gewesen, es gibt die Theorie und da steht, das soll so und so häufig vorkommen und oder man kann sich denken, das passiert nicht so häufig und irgendwas ist total interessant, wie auch immer, aber wie man damit umgeht, da habe ich dann, also ich teilweise sitze ich davor und ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und saß dann davor und dachte, okay, das ist jetzt aber ganz anders, als ich dachte und es ist vielleicht doch besser, wenn man so einfach mal praktisch sich so ein paar Pakete mitgeschnitten hat und sich die dann anguckt. Und ja, das habe ich aber auf alle Fälle noch vor. Irgendwann, ja. Ja?
Diese Grundlagen mit ob das jetzt Citation oder ARP heißt, ist ja bei IPv4 auch vorhanden. Bei von nur mit IPv6 betrieben?
Das ist eine gute Frage. Nein, meines Wissens nicht. Ich habe aber momentan nur IPv6-Pakete, die ich untersuche. Das heißt, ich erkenne zwar IPv4-Pakete und ich glaube, auf dem Bildschirm jetzt hätten auch welche ausgegeben, also würde auch sowas ausgegeben wie, ja, Packet drop because IPv4 oder sowas und keine Lust, das zu untersuchen oder keine Zeit bis jetzt. Das ist natürlich auf alle Fälle was man noch implementieren kann. Du hast recht, ARP ist da natürlich, kann man machen. Allerdings so diese Solicitation-Angriffe darauf gibt es auf diesem, es gibt halt andere Angriffe auf ARP, die man da fährt. Aber wie gesagt, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Wäre natürlich was so zum Thema mehr Features und so. Ja. Gut. Ja?
Das ist jetzt nur Detection oder hast du auch irgendwie eine Idee, wie man das dann blockieren könnte?
Das ist eine gute Frage. Ich habe überlegt, sowas zu sagen, aber also momentan bin ich tatsächlich dabei, ich habe noch so ein paar Ideen im Hinterkopf, wie man andere Sachen detektieren könnte, aber teilweise frage ich mich auch, wie man das dann umsetzt. Wie man so ein Prevention-System umsetzt, also irgendwie was automatisch auf Angriffe reagiert, das ist, glaube ich, ziemlich kompliziert, weil ich weiß nicht, ob Freifunk allen was sagt, man hat überall so verteilte Stationen stehen, die ein WLAN aufbauen. Und das heißt, es gibt nicht irgendwie so eine Station, die sagt, oh, ich bin der Chef von allen, sondern das ist ja alles irgendwie so ein bisschen verteilt. Und was man machen könnte, ist zum Beispiel, man könnte einfach Verbindungen für 1 Minute abbauen und sagen, ja gut, mit dem soll jetzt keiner mehr reden, weil da hängt irgendjemand dran, der ist böse. Aber das hat dann zum Beispiel auch wieder Nachteil für all die anderen Leute, die vielleicht auch über diese Station funken wollten oder für andere Stationen, die unbedingt über diese Station mit anderen Stationen funken. Ja, war das jetzt verständlich? Okay. Ja? Gab es da gerade eine Frage? Okay.
Ich hätte noch eine.
Ja?
Wie läuft denn das Verteilung denn im Freifunk? Also da sind ja am Ende sind ja die Router als Knoten und daher bringt man sich mit dem
also, oder? Ja, also IPv6, ich gebe mir eine Link-Local-Adresse, die wird lokal generiert mit diesem komischen Verfahren, die ich gerade so gezeigt habe. Und es gibt, mit der melde ich mich bei einem Router und es gibt tatsächlich Router im Freifunknetz und die geben mir dann eine IPv6-Adresse, eine weitere IPv6-Adresse, mit der ich dann ins Internet komme. Also es gibt Router, ja, und die verteilen auch Adressen, aber mit denen habe ich momentan noch absolut nichts am Hut.
Ist denn jede Endstation, wo man sich reinhängt, ein Router, oder ist das...
Nein, also diese ganzen WLAN, also diese Kisten hier, die aussehen wie vielleicht der Router zu Hause, die könnten das zwar wahrscheinlich alle tun, aber was sie machen ist, alles was auf der einen Seite durchs Kabel oder durch Funkwellen irgendwie reinkommt, geben die auf der anderen Seite wieder raus. Und das bedeutet, wenn ich mich mit denen verbinde, machen die nichts anderes, als alles, was ich sende, an den Router oder an das Netzwerk im Hintergrund weiterzuleiten. Also diese ganzen Router-Software da drauf, die ist nicht im Betrieb auf diesen kleinen Kisten.
Danke.
Bitte sehr. Gut. Noch etwas?
Ja gut, vielen Dank, Martin, für deinen Talk.
Ja, dann, ja, danke.
Jetzt kommen wir zum nächsten Duo. Ja. Willst du deinen Kameraden hier alleine sterben Moment, lassen?
Ja.
Achso, ich dachte, die sollten als nächstes. Ich wollte nur den Laptop für.
So. Natürlich.
Okay, dann haben wir uns missverstanden. Dann deploy mal deinen Laptop warte, machen wir weiter mit einem dezentralen Kommunikationssystem. Hier ist auf einmal ein Ansturm hier vorne. Ich hätte jetzt genau mit 3 gerechnet und es stehen 5.
Ja, das Thema ist halt super interessant.
Ach so, okay.
Es sind eigentlich 3.
Themen?
Nein.
Ach so, okay.
Ja, das Mikro wäre hilfreich.
Ich wollte das jetzt mal auf eBay verschabeln. Dachte ich.
Ich glaube, das lohnt sich.
Natürlich.
Also einer von euch müsste den Laptop anbieten. Das ist dann die Slides.
Geht das nicht wireless? Vielleicht kannst du deinen eigenen. Ach so. Egal. Ah, okay, okay. Ich würde mein Mikrofon an dich weitergeben. Am besten kurz vorstellen.
Hightech.
Ja, wie gesagt, unser Thema war Kommunikation. Vor allem bezogen auf Freifunk ist es halt dezentrale Kommunikation.
Wollen wir uns erstmal vorstellen?
Dann stell dich vor.
Ich würde gerne Hallo sagen. Also ich bin der Robert.
Ich bin Trip.
Und ich habe kein Mikrofon. Ich hoffe, man versteht mich halbwegs. Ich bin Tweet.
Okay, dann fange ich mal vorne an. Unser Thema war Kommunikation, vor allem dezentrale Kommunikation. Das kommt halt daher, dass es Freifunk ist halt möglichst dezentral gehalten. Und es gibt halt bis jetzt keine Kommunikation innerhalb von Freifunk direkt, sondern hauptsächlich läuft die ganzen Sachen übers Internet. Und wir wollten halt irgendwie so eine einheitliche Sache machen, dass man auch ohne Internet das Freifunk nutzen kann und da so ein paar Grundsätze zu erarbeiten. Ja, aufgebaut fangen wir erstmal an mit der Aufgabe, die Aufgabenstellung genau, was wir uns dazu gedacht haben, die Lösungsansätze dazu, dann so ein bisschen das Protokoll, was wir so uns ausgedacht haben und am Ende dann noch eine kleine Demo, wie das so läuft. Also ja, Freifunk ist halt sowohl für Leute, die Ahnung davon haben, als auch nicht. Also sollte es möglichst einfach benutzen sein. Dezentral habe ich schon erwähnt. Internetunabhängig ist auch, habe ich auch schon erwähnt. Und die Sache ist halt auch, dass es auf möglichst vielen Endgeräten laufen soll. Und von daher haben wir uns gedacht, dass wir das hauptsächlich erstmal webbasiert machen. Wie zumindest die Anwendungsseite, dass es auf der Weboberfläche läuft. Dieses mit dem Broadcast oder Multicast visualisieren wir, also ja, Wortfindungsstörung. Machen wir das Dezentrale. Und genau, die Betriebnahme sollte relativ einfach sein. Das wird, da kommst du gleich drauf zu, oder?
Ja. Ja.
Gut. Jo, dann.
Genau. Ich erzähle jetzt mal, wie wir das so umgesetzt haben. Könnt ihr, Christian, kannst du einfach weitermachen, sonst muss ich da mal hinlaufen. Genau. Hier ist jetzt so ein Beispiel nur, so wie das sein könnte. Zum Beispiel hier auf diesem Gerät. Läuft jetzt unser Server und ein Webinterface ist da drauf. Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, ich bin dieser Laptop und überall sind noch irgendwie zum Beispiel Smartphones oder normale Computer irgendwie verbunden im Subnetz, also in dem Netz. Zum Beispiel wäre ich jetzt dieser Laptop und bin damit verbunden und dann kann ich jetzt einfach, wenn ich weiß, auf diesem Gerät läuft dieser Server, dann kann ich mich damit verbinden und dieses Webinterface aufrufen. Was das dann macht, ist, dass im Browser hier dieses Webinterface läuft. Das läuft dann in JavaScript, erzählen wir gleich was. Der verbindet sich jetzt, also dieser Laptop, per WebSockets mit diesem Server, damit wir irgendwie eine Verbindung zwischen Client und diesem Server haben. Was dann passiert, ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn ich jetzt, also man hat dann eine Web-Oberfläche, zum Beispiel möchte man jetzt eine Nachricht senden, wie im Chat. Wenn man jetzt zum Beispiel Hi sendet, dann wird an dem Server über diese Socket-Verbindung das Paket Hi gesendet. Da steht dann noch ein bisschen mehr drin, das werden wir auch gleich erzählen. Was dieser Server dann macht, der merkt das. Der kann sich natürlich auch mit mehreren verbinden, also hier könnten jetzt noch 5 andere Laptops stehen. Der merkt das und broadcastet das dann ins Netz. Das heißt, er sendet es einfach an eine Adresse und jeder also broadcastet das halt, also jeder empfängt das dann. Was die Idee ist, irgendwo weiter hinten, das kann jetzt 1 Kilometer weit entfernt sein oder woanders sein, das kann auch direkt daneben sein, läuft jetzt genau noch ein Server von uns, also praktisch die Kopie. Und was dieser Server auch macht, ist gleichzeitig warten auf irgendwelche Broadcasts. Das heißt, der merkt jetzt, okay, da kommt irgendwie das Paket Hi an und das hat irgendwie so bestimmte Kriterien erfüllt, also ganz okay, sieht ganz gut aus. Und der merkt das dann und sendet das an all seine Clients weiter. Das heißt, zum Beispiel würde jetzt über hier diese Verbindung das Paket Hi kommen oder auch eben darüber. Und dieser Server würde merken, da kommt was an und sendet das dann an den Computer weiter. Und der hat das dann wieder im Webinterface und zeigt dann die Nachricht an. Die Idee ist halt, dass man irgendwie so über Strecken dann kommunizieren kann, halt ohne Internet. Wir haben jetzt nicht irgendwie einen zentralen Server, der irgendwie alles managt und alles weiterreicht. Der Nachteil ist halt, dass das ein Broadcast ist, das heißt, es ist relativ viel Traffic. Erklären wir auch gleich was zu, was wir uns da überlegt haben. Bis jetzt hatten wir das so gelöst. Das zeigen wir auch noch gleich, wie wir das gelöst haben. Ja.
Genau. Wenn ich jetzt nicht über die Kabel stolpere, dann erkläre ich jetzt etwas zu dem ECC-Protokoll, was wir definiert haben. Wichtig dabei war uns, es soll keine festgeschriebene Reihenfolge für die einzelnen Elemente geben. Das Protokoll soll möglichst leicht erweiterbar sein. Genau, danke. Und sollen möglichst auch unterschiedliche Versionen von diesem ECC-Protokoll miteinander sprechen können, sodass wir quasi einen Standard haben. Und wer sich was dazu basteln will, kann das tun, aber er sollte immer etwas verstehen können. Ja, wir haben unseren Nachrichten mal mit einem Header beginnen lassen. Das ist Strich, BCC Strich. Und auf den Namen sind wir gekommen. Das steht für Broad Chaos Chat. Natürlich einmal für Chaos Computer Club, wo wir hier das UN23 machen. Dann Broadcast, es ist ein Chat und BCC von E-Mail BCC, weil im Endeffekt jeder auch eine Schattenkopie bekommt und mitlesen könnte, wenn er denn wollte. Unsere Payload in diesem BCC sieht so aus. Wir haben die BCC-Version, so kann man unterscheiden, wenn man irgendetwas anderes da drin hat noch. Die IP, von der es kommt, dass man vielleicht überprüfen kann, ob der Chatpartner noch online ist mit einem Ping. Der Nickname wird mitgesendet und natürlich die Nachricht selbst. Das Ganze wird JSON-serialisiert, sodass man das Ganze dann auch wieder schön entpacken kann und verarbeiten kann.
Genau, jetzt was zu den Ergebnissen, was wir halt bis jetzt gemacht haben, wie wir halt jetzt schon erklärt haben. Haben wir irgendwie so eine Spezifikation aufgestellt. Das müsste man noch, was wir noch tun werden, in der Dokumentation irgendwie verpacken, dass man das bereitstellt praktisch für andere Entwickler, die gerne irgendwie vielleicht damit einen Klienten bauen möchten, also irgendwie ein Programm, was das dann selber tut und dann irgendwie eine Nutzerliste anzeigt, also eine Userliste oder sowas. Halt irgendwie, wir haben eine Library gebaut, die auch gleichzeitig mit dem Server auf dem Gerät läuft, damit man halt eben leicht dafür programmieren kann und halt dieses Webinterface, was eigentlich, ja, werden wir gleich zeigen, also das läuft halt in JavaScript und werden wir am besten zeigen, das ist am einfachsten. Was wir noch machen wollen, ist eigentlich noch ein bisschen testen. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir müssen mit relativ vielen Klienten rechnen. Natürlich nicht auf einem Gerät, aber ich weiß nicht, wie viele jetzt hier Laptops und Smartphones dabei haben, das könntet ihr dann gleich mal testen, wie viel so ein Gerät verträgt. Also das könnten jetzt 10 sein, ich weiß nicht, wo da die Marke ist, das werden wir aber gleich sehen. Die Idee ist, dass wir halt später, also in der Zukunft, daran weiterarbeiten, jetzt nicht im U23, sondern so, und das dann irgendwie umbauen, dass man irgendwie Multicasts am besten verbinden, also benutzt, damit wir halt nicht so viel Traffic haben. Dann könnte man zum Beispiel auch Sachen machen, wie zum Beispiel eine Userliste anzeigen. Natürlich muss irgendwie jeder wissen, welche jetzt gerade da ist, und das erzeugt natürlich Traffic, wollten wir jetzt erstmal vermeiden. halt verschiedene Chatrooms, kann man sich schön vorstellen, und irgendwie so eine IRC-Anbindung. Ja, das wäre eigentlich ganz schön, das dann so weiter noch zu bauen. Genau. Sollen wir das ein bisschen jetzt zeigen? So, ich weiß nicht, sollen wir gerade... möchte das jemand testen? Also wir könnten das jetzt auch hier testen. Wenn ihr so, also dieser Router hier, der heißt BCC, der ist jetzt offen.
Also die IP steht da oben und also der Link auch.
Ich glaube, das ist kein Mikro.
Ist wichtig. Okay. Und wie man sieht, das funktioniert schon.
Genau, also was man jetzt eigentlich macht, wir haben jetzt hier natürlich nicht wirklich ein Netz, sondern nur einen Router. Die Idee ist halt, dass dieser Router irgendwie oder dieses Gerät irgendwie noch mit ganz vielen anderen verbunden ist und das dann halt Broadcast ist. Der empfängt jetzt halt seinen eigenen Broadcast. Genau, man könnte jetzt, ja, tut sich schon von alleine.
Es funktioniert.
Ja. Gibt es so noch Fragen erstmal? Das war ich nicht. Ja?
Die Zeiten sind alles Empfangszeiten, ne?
Genau.
Das heißt, bei einem relativ starken Metzger-Glas könnten die natürlich reinfolgen.
Korrekt. Korrekt. Also es wird nur vom Webinterface praktisch angezeigt. Ja. Genau, was wir noch gucken müssen, wie das ist mit, wenn man jetzt irgendwie nicht so gewollte Messages eingibt, also jetzt irgendwie mal guckt, also ich glaube HTML wird rausgenommen, aber man muss ja jetzt nicht irgendwelche Webseiten anzeigen oder so, also da muss man halt noch gucken, was man da für böse Nachrichten anzeigen kann, damit das... Ja. Okay. Ja, ich glaube, also keine Fragen mehr?
Fragen können auch hierüber gestellt werden.
Wie verhindert ihr das, wenn ihr mehrere Server habt?
Das war nicht nett. Das ist alles in C und C++ und JSON könnte man da versuchen, aber.
Wie verhindert ihr das bei mehreren Servern, die broadcasten, dass das Feedback gibt, also die Nachrichten immer wieder hin und her?
Naja, das sollte ja funktionieren, wenn nur. ja, ich habe das, glaube ich, offen. Du kannst ja mal gerade antworten. Dann.
Ja, wo warst du stehen geblieben?
Also wie man das, also im Grunde sendet ja nur einer den Broadcast und empfängt ihn. Der sendet ihn ja nicht sofort wieder. Ich weiß jetzt nicht genau, wo auf den
aus. Ich habe das eben so verstanden, dass das Ganze ja dezentral mit mehreren Routern auch genau funktioniert. Und der zweite Router broadcastet ja die Message, die er vom ersten bekommen hat.
Nee, der broadcastet nur die, die er vom Client kriegt.
Ah, okay.
Genau, also das ist halt dann die, die er empfängt, der sendet er an seine Clients weiter und halt so in die andere Richtung.
Okay.
Wie so, genau. Ich glaube, wie auch immer man das jetzt... Das müsste jetzt aber wieder laufen. Also, wie gesagt...
Landet man, wenn man sich mit dem C4 WLAN verbindet, in einem anderen Netz?
Nein.
Also, du musst dich mit dem BCC verbinden, sonst funktioniert das nicht. Genau. Die sind nicht zusammen, die Netze.
Ja. Oha, ja, Unicode. So viel dazu.
Und habt ihr den Code schon veröffentlicht? Kann man das...
genau, ist auf GitHub.
Kann man das unkompliziert auf seinen eigenen Router installieren?
Ja, das kommt drauf an. Also das Cross-Compilen war ein bisschen haarig. Hat aber funktioniert. Ich habe da, also wir haben auf dem Git-Repository auch was hochgeladen, was für eine Architektur läuft. Ich weiß nicht, was man da, also wenn du jetzt konkret irgendwie, man könnte halt auch anfragen. Ich habe den, der Code ist halt öffentlich, man könnte das compilen. Man müsste sich dann halt, das läuft jetzt also auf OpenWRT, ich kann das mal hochhalten, ich weiß nicht, ob das jeder sieht. Ich weiß nicht, das bringt jetzt wahrscheinlich nicht sehr viel. Da läuft halt OpenWRT drauf. Und, achso.
Script Alert.
Oh, ja. Ich glaube, ich lasse den jetzt mal aus. Sonst hört mir keiner zu. Also, der Code ist halt öffentlich, man kann das compilen. Und ich habe halt auch schon die Library und die, also die Library und den Server, der ist schon für AR71XX oder so compiled. Und das läuft dann halt schon da drauf. Was man da halt noch machen könnte, ist, dass man guckt, dass man irgendwie das mit ins Freifunk-Image schreibt weiß ich nicht, wie das mit Speicherplatz ist.
Das ist jetzt kein Freifunk-Router?
Nein.
Okay.
Da kann man halt Batman drauf installieren, um das zu simulieren, aber es ist jetzt noch kein Freifunk-Image. Ja, ich lasse es jetzt mal aus. Genau. Noch irgendwas? Nee. Noch.
Es klappt gleichzeitig aber nur mit aktiviertem JavaScript. Ne? Also da plant ihr nicht, dass ihr eine Version für Leute habt, die damit ein Problem haben.
Kleinseitig funktioniert das bis jetzt nur mit JavaScript, ja.
Aber das ist eine ganz normale WebSocket-Verbindung, von daher kann man alles, was WebSocket kann, kann auch mit diesem Server reden.
Was WebSocket kann, ja, also eine Programmierung.
Es wäre aber auch möglich, einen richtigen Client zu schreiben, der auf dem Rechner läuft. Der Rechner hört ja auch alles mit.
Genau. Also die meisten Sachen haben halt irgendwie die WebSockets, das ist halt ein Standard und haben das dann irgendwie implementiert und der Server antwortet halt auf normale WebSockets. Wir haben da jetzt nicht irgendwie ein Socket-Protokoll oder so noch definiert. Es müsste also... Man bräuchte halt ein Programm, ja. Man müsste das programmieren. Sind alle deprimiert, weil es nicht mehr funktioniert. Ja. Sonst noch Fragen? Keine mehr? Okay. Ja, die Slides werden...
Adresse dafür oder wählt ihr das noch rum? Oder wie läuft das?
Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht so...
GitHub-Adresse, wo findet statt?
Ja, das ist am... besten, ich weiß nicht, es gibt am besten, wir hatten ziemlich viel im forum.freifunk-rheinland.net.
Okay.
Da könnten wir das als Ergebnis praktisch, die Slides und GitHub, vielleicht kommen auch die Slides ins GitHub und eine Documentation etc., könnten wir da mal reinschreiben. Dann, das wird dann unter einem Label, glaube ich, Space Mission.
Event Space Mission.
Event Space Mission, okay. Genau, dann zu finden sein. Ja.
Noch eine Frage, war jeder Server mit jedem Server verbunden oder...
Eigentlich sind sie gar nicht verbunden.
Okay.
Weil sie halt, also dieses Gerät, wenn jetzt im Nebenraum noch einer steht, weiß nicht, dass es noch irgendwas gibt. Der broadcastet halt einfach. Und keine Ahnung, also entweder jemand empfängt es halt, irgendein Server merkt es und sendet es an den Clients, oder eben, wenn man jetzt davon ausgeht, ich bin jetzt der Einzige hier im Chat, dann empfange halt nur ich das. Ja, also man weiß nicht, wer das gelesen hat, leider. Das müsste man dann halt irgendwie noch mit anderen Protokollen etc., was halt Traffic verursachen würde, dann lösen. Ja. Sonst noch Fragen? Ich frage jetzt nochmal. Das nehme ich als Nein. Gut. Natürlich.
Ja, dann vielen Dank erstmal an euch drei. Die nächste Gruppe kann das Notebook gleich übernehmen? Eher nicht? Okay.
Nee, wir checken mal mein neues, ist nicht schlimm. Oder hast du noch was an der Slide gemacht?
Ja, aber du kannst es einfach pullen.
Okay.
Ja, aber ich. Achso, ich glaube, VGA wäre, glaube ich, auf jeden Fall nicht so schlimm.
Ich mache gerade ziemlich heftig.
So, ich kann natürlich auch einfach die Auflösung runtersetzen.
Kann ich nicht zu weit kommen.
So.
Wenn alle gerade noch so was. Ja, ich hab's jetzt auch gepult, ich kenn. Viele.
Unicode.
Hat das kaputt gemacht?
Ganz viel.
Wollen wir das? Okay. Du hast auch
diese
Testzeit
gehabt. Ja, dann machen wir so
einen
Mal. Dann HDMI. Ja, ich hatte halt noch Notizen bei mir drauf, aber.
In welchem Netzwerk bist du?
Oder ich bin jetzt wieder im C4.
Okay, ja, dann
wird
es passen.
Wie viel hast du gesendet?
Ich habe jetzt eingeschaltet. Wie immer. So, man sieht das schwarz.
Oh, ich glaube,
das
ist Backspace.
Ja, dann einfügen.
Hallo. Wer soll uns erstmal so vorstellen? Ich bin Essing.
Ja, ich bin Marino oder Markus.
Ja, und, ja, wir haben uns mit so Netzwerkmonitoring so ein bisschen beschäftigt und ja, dafür haben wir so am Ende so ein Collective-Plugin für Batman implementiert und ja, falls das euch nichts sagt, das erklären wir gleich, Batman und Collective, und falls ihr irgendwie zwischendurch Fragen habt, könnt ihr einfach reinschreien oder so, ja.
Genau, ja. Erster Teil wäre dann wären dann so ein bisschen die Grundlagen von Freifunk. Also für die, die jetzt hier sind und noch nicht so direkt mit dem ganzen Freifunk-Netzwerk vertraut sind, den erkläre ich nochmal so ein bisschen, wie das mit den Mesh-Netzwerken und mit dem Batman, das sozusagen der Daemon ist, der das Mesh-Netzwerk betreibt, wie das so funktioniert, damit ihr verstehen könnt, was genau wir da jetzt monitoren an dem Netzwerk. Und vielleicht nochmal so ein bisschen zu verstehen, was die anderen Gruppen immer so gesagt haben, wenn sie Netzwerk von Geräten meinten und warum zum Beispiel der Broadcast bei dem vorherigen Ding an alle ging, weil die halt in einem Mesh zusammen verbunden sind, alle Server. Und genau, das möchte ich noch ein bisschen näher erklären. Genau, erstmal Mesh-Netzwerk im Freifunk, das ist ein reales Beispiel aus Köln auf der Zülpicher Straße. Da ist Freifunk aktiv. Da gibt es verschiedene Router, wie zum Beispiel diesen TP-Link, der wird oft eingesetzt, die in verschiedenen Häusern stehen. Und wenn die es schaffen, sich miteinander zu verbinden, dann übertragen die halt Daten zwischeneinander und bauen dieses Netzwerk untereinander auf. Genau, was verstehen wir erstmal generell unter einem Mesh-Netzwerk? Ich habe das jetzt ein bisschen auf den Freifunksinn bezogen, weil es gibt noch so andere Definitionen, aber im Freifunksinn selber ist halt ein Mesh-Netzwerk erstmal ein dezentrales Netz von verschiedenen Routern, die es ermöglichen, die es Clients ermöglichen, halt in diesem Netzwerk teilzunehmen. Und die sind beim Freifunk halt oft mit Funk miteinander verbunden, das heißt, es ist jetzt nicht nötig, hier überall zwischen den Punkten Kabel zu legen, damit die halt in demselben Netzwerk sind, sondern es ist so, dass ein Client, der dazu connected, zu den anderen Clients, die vielleicht an einer anderen Ecke hängen, immer auch über WLAN, über die Nodes hoppt, also sich verbindet. Genau, es wäre jetzt gut, wenn ich meine Notizen irgendwie dazu hätte. Weil ich dann so ein bisschen strukturierter machen kann. Ich mache mal gerade ein 2-Monitor-Setup. Sorry. So. Genau. Dieses Netz, was wir da haben, das hat in den meisten Fällen irgendwo einen Link zum Internet. Das heißt, das nennen wir dann irgendwie Uplink, weil das halt im Freifunknetz irgendwie Sinn macht, wenn man auch sich zu dem Internet, in dem wir irgendwie alle sein wollen, verbinden kann, weil sonst nur so spezielle Aufgaben, wie das von der letzten Gruppe vorgestellt wurde, wie so ein internes Chatten oder so möglich wäre, aber dieses Netzwerk sonst nicht so viele Aufgaben erfüllen würde, wie wenn es ans Internet angeschlossen ist. Das muss aber nicht bei allen Nodes so sein, sondern zum Beispiel, es würde reichen, wenn hier die Adresse 17 diesen Uplink hätte und dann könnten alle, die sich zu den anderen Nodes verbinden, auch diesen Uplink von der 17 nutzen und darüber ins Internet gehen. Genau, der Hintergedanke in der Freifunk ist auch so ein bisschen eine Art Bürgernetz aufzubauen. Das heißt, da sind jetzt nicht irgendwelche Firmen, die sponsern zum Beispiel an irgendwelchen Plakatwänden dann irgendwelche WLAN-Zugangspunkte und verfolgen kommerzielles Interesse, sondern halt Freifunk wird von Bürgern wie uns aufgebaut und irgendwie betrieben. Dazu habe ich jetzt noch habe ich noch eine kleine Begriffserklärung jetzt dabei, damit ihr so ein bisschen versteht, wenn ich über verschiedene Sachen rede. Also einmal Nodes, das sind die grünen Punkte, die ihr eben auf der Karte gesehen habt und das sind sozusagen die Zugangspunkte für normale Clients wie ein Handy von mir oder ein normaler Laptop in dieses Freifunknetzwerk, was als Mesh-Netzwerk funktioniert. Und auf diesen Nodes läuft dann halt eine spezielle Firmware, diese Freifunk-Firmware, die über den Batman-Dienst, den ich gleich noch näher erklären werde, halt dieses Meshing ermöglicht zwischen den einzelnen Punkten und halt ermöglicht, dass man so ein Netzwerk zwischen einzelnen Routern schafft, ohne dafür unbedingt Kabel nutzen zu müssen und das Ganze halt auch irgendwie dynamisch zu halten. Ein Client ist in unserem Sprech irgendwie halt immer das Endgerät, das keine spezielle Software braucht, um da drauf zu kommen in das Netzwerk, sondern einfach über die ganz normale WLAN-Karte, die da irgendwie eingebaut ist, in dieses Netzwerk kommt über unser Node. Dann haben wir noch Point-to-Point. Diese Sachen gibt es auch. Also es muss nicht immer irgendwie ein Router sein, der mit Rundstrahlern zu ganz vielen verschiedenen verbindet, sondern wenn wir lange Distanzen überbrücken wollen, weil wir zwei verschiedene Gebiete, in denen es Mesh-Netzwerke gibt, zusammenbringen wollen, dann kann es natürlich auch vorkommen, dass man Point-to-Point-Verbindungen nutzt, um diese beiden Bereiche von dem Mesh-Netzwerk miteinander zu verbinden und dadurch halt das Netzwerk zu vergrößern. Ein Uplink, davon habe ich eben schon so ein bisschen gesprochen. Also ein Uplink ist jetzt im Freifunksprech, beziehungsweise wir werden das jetzt so benutzen, immer so der Zugang vom Freifunknetz ins Internet. Diese Brücke sozusagen. Als letztes haben wir noch den Begriff Neighbor, also Nachbar auf Deutsch, den ich jetzt in Bezug auf diesen Daemon, der das Netzwerk betreibt, ein bisschen öfter benutzen werde. Darunter verstehen wir im Prinzip jetzt Nodes, die eine direkte Verbindung zu einem anderen Node haben. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, ich habe hier, das ist jetzt der Ort, wo wir letztes Wochenende waren, und da Freifunk aufgebaut haben, so eine Hauptverkehrsachse, wo schon sehr viele Leute Router halt in ihren Häusern stehen haben, mit dieser Firmware drauf. Und da gibt es zum Beispiel die Adresse 34, sondern den Punkt 34, die sind jetzt einfach sequenziell irgendwann durchnummeriert worden. Der hat Verbindung zu Freifunk Arnsberg 02, zu Freifunk Arnsberg 35 und dem Punkt, der da in der Hausnummer 13 steht. Und alle, die sozusagen diese direkte Verbindung zu dem Freifunk Arnsberg 34 haben, bezeichnen wir als Neighbors oder Nachbarn von diesem Node 34. Das hat eine bestimmte, spielt eine bestimmte Rolle, wenn es darum geht, wie route ich jetzt ein Paket innerhalb dieses Mesh-Netzwerks. Genau. Jetzt geht es um Batman. Batman ist der Dienst, also das ist eine Abkürzung für sozusagen ein besseres Mesh-Networking. Ich habe jetzt leider das Ausgeschriebene nicht dahingeschrieben, aber wer sich da näher für interessiert, kann das auf jeden Fall nochmal sich googeln. Also so heißt der Dienst, der es möglich macht, dass wir zwischen diesen Routern irgendwie dieses Mesh-Netzwerk aufbauen können und die miteinander zu verbinden. Und der sorgt dafür, dass halt irgendwie das Routing stattfindet. Wichtig ist, dass das auf Layer 2 stattfindet. Wer jetzt nicht so ganz mit dem Layer-Model vertraut ist, der muss einfach nur wissen, dass so das normalerweise, was, wenn wir an Routing denken, also wie kommt ein Paket durch verschiedene Zugriffspunkte zu einem anderen, normalerweise auf Layer 3 passiert, weil eigentlich das Routing nicht davon abhängig ist, normalerweise, ob ich jetzt eine Kabelverbindung habe oder eine Funkverbindung oder was auch immer, ob es eine Bluetooth-Verbindung ist oder wie auch immer. Das interessiert das normale Routing normalerweise nicht. Da wir aber hier ein spezielles Mesh, also weil das Mesh halt so eine spezielle Art von Routing erfordert, wurde das halt auf Layer 2 implementiert, was halt ermöglicht, dass dieses Kernel-Modul dann, was Batman heißt, dass das auf dieser Link-Layer-Ebene, wie wir diesen Layer 2 nennen, auch so ein bisschen tiefer da reingreifen kann und ein besseres Routing implementieren kann und nicht sozusagen die Routing-Tabelle vom System auch nochmal verändern muss, um ein dynamisches Routing zu ermöglichen. Es gibt auch andere Implementierungen von Mesh-Netzwerken, die schon irgendwie mal entwickelt wurden vor Batman. Die basieren aber in den meisten Fällen darauf, dass sozusagen jeder Punkt, der in diesem Netzwerk drin ist, den kompletten Netzwerkgraph irgendwie kennen muss. Das heißt, um ein Paket zu routen, muss der den ganzen Graph irgendwie sich berechnen und dann sagen, okay, über die und die Punkte komme ich jetzt am besten zu meinem Ziel, muss die deswegen nutzen. Das ist der große Unterschied, der bei Batman vorliegt, dass ich halt diesen Graph gar nicht habe und keine starke CPU brauche, um so einen Graph zu berechnen, vor allem, wenn diese Netzwerke sehr groß werden, sondern das Wichtige bei Batman ist, dass ich immer nur meine Nachbarn kenne und meine Nachbarn mir sagen, du erreichst über mich die und die Nodes und Clients. Und das kann auch sein, dass mehrere Nachbarn mir sagen, über mich erreichst du den gleichen Client. Und dann wähle ich mir halt aus, oder wählt Batman sich aus, welchen Neighbor nehme ich denn jetzt, wer hat die bessere Verbindung und welchem gebe ich das Paket mit, um das dann durch das Netzwerk zu routen. Und alles, was hinter dem Neighbor passiert, braucht den Original-Node gar nicht mehr zu interessieren, sondern darum kümmert sich dann der Rest des Netzwerkes. Deswegen ist der Graph hier nicht entscheidend. Nochmal eine kurze Begriffsklärung, was Batman angeht. Wir haben sogenannte OGMs, das sind Originator Messages. Die sind wichtig dafür, dieses dynamische Routing in diesem Mesh-Netzwerk irgendwie zu ermöglichen, indem sozusagen jedes Mal, wenn der Node einen neuen Client bekommt oder wenn der Node selber in das Netzwerk reingeht, beziehungsweise dann in bestimmten Intervallen, sendet er immer wieder mit einem Broadcast diese Originator-Messages, um allen anderen Nodes in dem Netzwerk irgendwie mitzuteilen, hey, über mich erreichst du die und die Clients und außerdem bin ich der und der. Und das wird halt über Broadcast verteilt und so ist es möglich, dass halt ein Node am anderen Ende weiß, okay, irgendwie die und die Neighbors, von denen habe ich diese OGMs bekommen und über die kann ich dann auch am Ende irgendwie den Anfangsnode erreichen. Genau.
Und wie bestimmt man dann die beste Route?
Genau, dazu komme ich. Wie funktioniert das dynamische Routing? Genau. Ich habe eben von diesen Originator-Messages geredet und das ist eigentlich so der zentrale Bestandpunkt von Batman, von diesem Mesh-Netzwerkprotokoll, was Batman implementiert. Und zwar geht es da darum, dass immer wieder in bestimmten Intervallen halt diese Pakete, Broadcast-Pakete gesendet werden. Das ist wie bei ICMP V6 irgendwie diese also kann man damit vergleichen mit diesen Router-Advertisements. Und die ermöglichen halt irgendwie dieses dynamische Routing. Das heißt, die einzelnen Nodes haben nie eigentlich eine statische Routing-Tabelle, wo die sagen, okay, ich weiß jetzt, du bist immer mit dem und dem verbunden, sondern es ist immer möglich, dass sich ein Node aus dem Netz verabschiedet, ein anderer dazukommt und so Roaming-Geschichten sind halt immer möglich, weil diese OGMs durch Netzwerk laufen und ermöglichen, dass die Nodes immer auf dem aktuellen Stand sind, wo denn gerade der beste Weg zu einem anderen Node ist. das Wichtige ist halt irgendwie, dass es im Netzwerk ja immer so ist, ich erreiche jetzt einen Node irgendwie über 2 Hops oder ich erreiche den über 5 Hops. Und was eigentlich gut bei, bei diesen Messages ist, dass ich natürlich die von den über 2 Hops normalerweise schneller bekomme. Dadurch weiß, hey, irgendwie kriege ich die da besser, ist das schon mal mein besserer Link. Dazu gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, das genauer zu bestimmen, wo mein bester Link jetzt eigentlich liegt. Genau. Dazu habe ich einfach mal ein Beispiel, dann lässt sich das wahrscheinlich am einfachsten erklären. Ich habe jetzt hier mal so ein kleines Mesh-Netzwerk irgendwie mir erdacht. Die haben dann IPv6-Adressen, die ich mir jetzt einfach komplett sinnlos, sag ich mal, gewählt habe. Das Wichtige ist nur irgendwie, der letzte Adressblock stimmt irgendwie mit meinen Zahlen, die ich in dem Graphen habe, überein, damit man sich da so ein bisschen orientieren kann. Mein Node, auf den ich mich immer beziehe jetzt gerade, ist der Node 1. Der taucht auch da nicht auf, weil der weiß ja, wie der sich selber erreicht. Das heißt, auf jedem Node, auf dem Batman läuft, gibt es diese Tabelle, die am Ende die Entscheidung gibt, wie komme ich jetzt am besten zu dem Node, den ich erreichen will. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will von meinem Node, auf dem ich bin, auf dem Node 1, den Node 2 erreichen, dann gucke ich, über welche ist das denn überhaupt möglich? Dann hat der gespeichert, okay, das ist irgendwie nur über mich selber möglich. Beziehungsweise, welchen Neighbor soll ich denn wählen, um da hinzukommen? 2 ist drin, mein direkter Neighbor, nehme ich den nochmal. Und das sieht man halt hier. Originator ist halt sozusagen der Node, den ich erreichen will. Und Next Hop ist sozusagen die Angabe erstmal, so, das habe ich mir jetzt als den ausgesucht, den ich dafür nehme, um da hinzukommen. Bei der 2 ist es relativ einfach, weil der halt den direkten Link hat. Und eine wichtige Angabe, die wir bei Entscheidungen haben, wenn das jetzt über mehrere Hops passiert, ist diese Link-Quality, die hier in der Mitte angezeigt ist. Die gibt sozusagen an, wie gut meine Verbindung ist. Beim WLAN kann man sich das relativ einfach vorstellen. Man hat auf seiner Oberfläche normalerweise immer irgendwie so ein Symbol. Ich habe so und so viel Balken da, Verbindung. Und das ist im Prinzip der Wert, den es da gibt zwischen 0 und 255. So, wie gut ist meine WLAN-Verbindung zu dem. Das wird rein technisch gesehen über Pakete gemacht, die halt gesendet werden und erzählt, wie viel von denen bekomme ich denn, die da gesendet werden sollten, und wird darüber bestimmt. Im Endeffekt kann man sich diese Link-Quality aber als Zahl zwischen 0 und 1 vorstellen, die dann verglichen wird mit den anderen Zahlen, die ich so habe, um diesen Node, den ich erreichen will, zu erreichen und dann diese Entscheidung zu fällen. Generell funktioniert das Meshing auch mit Ethernet, aber da ist es halt auch so, manche Ethernet-Links sind ein bisschen besser oder anfälliger als andere, da wird diese Zahl dann auch halt irgendwie ermittelt. Aber sagen wir, wir gehen jetzt mal davon aus, das wären alles WLAN-Verbindungen, und dann kann halt die Link-Quality irgendwie über dieses WLAN-Protokoll herauskriegen. Dann, um mal ein Beispiel zu bleiben, gucken wir uns doch mal an, wie man den Node 6 erreichen könnte, weil der ja über mehrere Routen erreichbar wäre, theoretisch. Node 6 wäre ja einmal direkt über den Node 4 erreichbar, sieht man. Der Node 6 wäre aber auch über 5 und 7 erreichbar. Und jetzt uns jetzt angucken, wie das funktioniert. Hier haben wir unseren Node, den wir erreichen wollen, den Originator, den 6er, und der ist jetzt erreichbar über die 4 und über die 5 und 7. Und wenn ich jetzt habe ich sozusagen die Auswahl, was mache ich denn so generell? Und da guckt er sich halt an, okay, ich habe eine bestimmte Link-Quality zu dem Node 4. Der ist hier gelistet und hier steht die Link-Quality, 231, okay. Und die ist auf jeden Fall besser, als wenn ich die Link-Quality zum Knoten 5 nehme, die zwar 250 ist, aber durch den Hop über die 7, da kommt diese zwischen 0 und 1. Man muss halt die Link-Quality
von den Hops irgendwie multiplizieren, um auf die endgültige Link-Quality zu kommen. Und wenn ich die Link-Quality zwischen 5 und 7, sagen damit multipliziere, die, okay, die habe ich jetzt hier nicht drinstehen, aber nehmen wir mal an, die ist jetzt auch nicht irgendwie 255 und dadurch wäre die Link-Quality zu schlecht. Entscheidet sich also dafür, hier über den Node 4 zu gehen. Worüber wird die Link-Quality dann für diese Verbindung erreicht, ist dann die Frage. Und zwar geht der über den Node 4. Das heißt, ich habe schon mal die Link-Quality, die am Node 4 vorliegt, 231. Und pro Hop, der gemacht wird, zieht er eine Art Strafe sozusagen von dieser Link-Quality ab, die sozusagen dazu dient, dass man nicht zu viele Hops in dem Netzwerk macht. Das heißt, je mehr Hops ich mache, desto eine größere Strafe kriege ich auf diese Link-Quality und deswegen bevorzuge ich halt die Verbindungen, die weniger Hops haben. Was jetzt konkret passiert, wenn jetzt dieser Node 4 das über das eine WLAN-Interface macht, das der irgendwie hat, worüber der das Paket empfängt und auch weitersendet, kriegt er eine Penalty, also eine Strafe von 30 und deswegen unterscheidet sich die Link-Quality zu 4 und die von zu 6 um diesen Wert 30. Das heißt, ich merke irgendwie, durch den Hop kriege ich eine schlechtere Qualität. Dann gibt es den anderen Fall natürlich noch, der jetzt hier nicht berücksichtigt ist, aber es kann ja auch sein, dass der Node 4 eine 5 GHz und 2,4 GHz WLAN hat und dann, sage ich mal, der 6er über ein 5 GHz und der 1er über 2,4 GHz verbunden ist und dann wäre die Penalty nur 15, weil das Paket über ein anderes Interface reingeht, als dass es rausgeht und deswegen
kann ich ja nochmal was fragen.
Ja.
Ich habe es ja nicht genau verstanden, wie er jetzt entscheidet, ob er jetzt 6 über 4 oder 7 erreichen soll. Ich meine, eigentlich, wenn man ja halt so graphenbasiertes Zeug macht, dann baut man sich halt so seinen Netzwerkgrafen auf, dann nimmt man irgendwelche komischen Algorithmen und sucht so den besten Pfad. Irgendwie entscheidet man das jetzt ja auch.
Ja, genau. Okay, schauen wir jetzt nur mal an, was der Node 1 weiß. Der Node 1 kriegt alle Teilnehmer in dem Netz natürlich mitgeteilt über diese OGMs. Der weiß von allen erstmal. Er kennt, muss sich aber nicht den Graphen berechnen, sondern kann, um diese Entscheidung zu fällen, sich einfach angucken, okay, ich mache das jetzt mal an dem 7er fest, weil das Beispiel so ein kleines bisschen darauf ausgelegt ist, weil der 7er immer über einen Hop zu erreichen ist. So, ich mache es jetzt mal an dem 7er fest. Da ist es jetzt so, der weiß, der kann den 7er über den 5er und den 4er erreichen, weil der mitbekommen hat irgendwie, von dem 5er und dem 4er habe ich diese OGMs bekommen. Das sind meine Nachbarn, die mir diese OGM von dem 7er gegeben haben. Deswegen weiß ich, über die kann ich den schon mal erreichen. So, diese Information hat er also. Ich habe diese 7 irgendwo in dem Netzwerk. Das steht in dieser Tabelle drin. Und ich weiß, über welchen Nachbarn ich den erreichen kann. Erstmal zählen nur die Nachbarn. Und dann gucke ich, hey, welcher Nachbar wäre denn dafür besser? Wenn ich jetzt den Vergleich zwischen 4 und 5 mache, sehe ich, ich habe 231 und 250 als Link-Quality zwischen denen. Und da suche ich mir natürlich den mit der besseren Link-Quality aus, um diesen zu erreichen, weil er die 250 hat und dann gehe ich über die 5. So, und wäre der 7 jetzt noch irgendwo in dem Netzwerk viel weiter verzweigt vorhanden, würde dann die 5 weitermachen und sagen, über welchen meiner Neighbors erreiche ich den denn dann am besten? Und so wird es immer weitergehen. Das ist sozusagen so eine rekursive Herangehensweise irgendwie. Ich gebe das Problem einfach immer nur an den Neighbor weiter, den ich am besten erreichen kann, wo ich weiß, irgendwie, von dem habe ich ein OGM bekommen, da ist der irgendwo zu erreichen. Und dann darf der weiter entscheiden irgendwie. Ich habe hier meine Neighbors, zu welchem geht das am besten? Und der gibt das dann weiter. Dadurch muss keiner immer irgendwie den Graphen kennen, sondern das wird halt irgendwie rekursiv zwischen den Hosts gelöst.
Aber dann muss ich ja auf jeden Fall die OEMs erstmal speichern, bis ich mir relativ sicher bin, dass ich so alle meine direkten Nachbarn irgendwie mit erwischt habe. Weil sonst
ja, genau. Also diese Tabellen werden ziemlich groß. Das kann man schon sagen. Also,
kriegt er dann die OEMs von wie zum Beispiel 4 zu 7 oder 5 zu 7 steht, kriegt er die auch? Weil wenn er die
genau
Verbindung zu 4 hat, aber zwischen 4 und 7, weiß ich nicht, 2 Kilometer Luftlinie sind, dann hängt es bei 4 fest.
Ja, also es ist natürlich so, dass jetzt, es ist ein bisschen schwerer zu erklären für Sachen, die weiter entfernt sind. Aber Das Wichtige ist halt, der weiß ja auch von 7. Der weiß nicht nur von der 4, der weiß auch von der 7. Ja. Und aber er weiß nicht, dadurch,
zwischen 4 und 7 oder zwischen 5 und
genau, 7, dadurch, dass die 7 diese Nachrichten die ganze Zeit versendet, diese Broadcasts irgendwie, hier bin ich. Mhm. Und der die definitiv, wenn die Qualität hier von dem Link sehr schlecht ist, dass der die definitiv besser über den 5er erhält, wird er erstmal sagen, okay, also dadurch degradiert er diese ganze Nummer auch nochmal ein bisschen, dass der halt sagt irgendwie, der 4er hat mir irgendwie so 3 Originator-Messages von dem 7er gegeben und der 5er mir 20 gegeben. Das ist nochmal so ein anderer Aspekt, der das so ein bisschen abfängt.
Führt das nicht trotzdem zu einer total ungleichen Lastverteilung, wenn der schnellere Knoten allen Traffic weiterleiten muss, auch wenn, also angenommen, wir haben jetzt an 2 und 3 jeweils auf 20 Knoten hängen, dann wird das alles über die 4 geroutet, weil die ein bisschen schneller ist als die 5.
Die Frage ist, wie lange der schnell bleibt, ne?
Das ist die Frage, wie es bestimmt wird. Also
in dem Moment, wo der überlastet wird, schafft er es nicht mehr, alle Broadcast-Originators rauszubekommen. Das heißt, die Linkqualität zu den Knoten nimmt ab und die Nachbarn fangen an, die Last von den Knoten runterzunehmen.
Wie bestimmt sich die Linkqualität denn?
Wir sind jetzt in einem ziemlich großen Spezialfall. Ich würde sagen, lass uns das nach dem Vortrag in aller Ruhe besprechen. Okay, lass uns erstmal gucken, was die Jungs dann gebaut haben.
Genau, also. Ja.
Die 1 muss überhaupt nicht wissen, wie die Verbindung zwischen 4 und 7 oder 5 und 7 ist. Fakt ist, die 4 oder beziehungsweise die 5 wissen ja, wie gut die Qualität ist. Und setzen deshalb dann diese, ich weiß es nicht, diese Routing-Nummer, setzen die entsprechend runter, wenn sie schlechter ist. Und so, mit der schlechteren Nummer, kommt die Information, wie man die 7 erreicht, bei der 1 ja an.
Die brauchen die noch nicht mehr herunterzusetzen. Diese Originator-Messages, die flooden das komplette Netzwerk. Die werden von allen Nodes
predated.
Ah, okay. Und jeder Node zieht seine Hauptpenalty ab. Und dann kann ich einfach an jedem Punkt gucken, wie viele von den letzten 255 Originators habe ich über meinen Nachbarn bekommen. Und so habe ich die Link-Qualität.
Also kriegt jeder Knoten doch jede OGM.
Genau, jede OGM wird von jedem Knoten empfangen, aber die Last auf dem Router wird nicht erzeugt, dadurch, dass er auch noch einen Graph daraus machen muss, sondern der braucht einfach nur eine Liste speichern. Das ist deutlich performanter an der ganzen Nummer.
Und ist das wirklich von jedem Node im gesamten Freifunk-KBU oder von so einem Funk-Mesh-Netzwerk jeweils nur?
Also, das Freifunk-KBU ist ja das Mesh-Netzwerk im Prinzip. Also,
jeder Node aus KBU weiß von, kriegt die Nachrichten von jedem anderen Node aus KBU.
Ich glaube, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, weil es gibt natürlich diese abgetrennten Meshes, irgendwie, was wir eben gesehen haben auf der Zülpicher Straße, da war ja nicht irgendein Link zu noch einem anderen Ding. Aber
weiter mit eurem Talk.
Genau, also es schweift alles so ein bisschen ab. Das ist so die Nummer, die so mit Batman zu tun hat. Ich glaube, man hat so ungefähr das Verständnis, hinter dem Freifunknetz ist auch irgendwie noch ein VPN dahinter und so. Mit dem Internet, das ist alles nochmal umfangreicher, aber das schieben wir erstmal weg, weil wir uns im Prinzip mit dem Monitoring von dieser Link-Quality beschäftigt haben und das war unser Fokus so bei der ganzen Geschichte und wozu der Essing jetzt auch nochmal mehr sagen wird.
Ja, okay. Vielleicht zurück zu der Tabelle. Ja, genau. Also diese Tabelle wollen wir halt irgendwie verstehen oder wir wollen so dauernd Daten, also diese Daten in dieser Tabelle speichern und so, damit man irgendwie das Netzwerk besser analysieren kann. Und dafür haben wir, beziehungsweise schreiben wir noch ein Batman-Plugin, ein Batman-Plugin für Collect-T. Und erstmal so kurz zu Collect-T, das ist ein Daemon, das heißt, das läuft irgendwie im Hintergrund und erfüllt seine Aufgabe. Und die Aufgabe ist einfach, dass es Daten über das System sammelt. Das kann irgendwas sein, irgendwie die CPU-Belastung oder irgendwie Network Load an den Interfaces oder so. Und das wird alles irgendwie gespeichert oder herumgesandt, wie man das machen will. Und also ich rede immer so allgemein, weil halt es einfach so ist. und Collect, die einfach ziemlich modular gebaut ist und alles so, sozusagen durch Plugins gemacht wird. Und wenn man irgendwas ablesen will, schreibt man einfach ein Plugin, was das abliest, gibt das an Collectee weiter und Collectee gibt das an die Plugins weiter, die irgendwas mit diesen Daten machen können, die, irgendwas, irgendeine Datei schreiben oder irgendwie über das Netzwerk schicken oder so. Und vielleicht so ein bisschen ausführlicher, was die Plugins machen. Die implementieren einfach so ein paar Callbacks, oder, also viele davon sind einfach optional. Man kann so Configs haben für die Plugins, man kann Zeug initialisieren, loggen, Zeug ablesen und das ist, was unser Plugin bisher so tut. Und also man liest einfach und dispatcht das an Collectee, wie gesagt. Und wenn jemand irgendeine gescheite Schreib-Callback dafür implementiert, dann kann er mit diesen Daten irgendwas anfangen. Und dann kann man so Shutdown-Zeug aufschreiben und so ein paar andere Sachen. Aber ja. Und dann, wie werden diese Daten so genau behandelt? So auch konkret in der Umsetzung in KBU, frei von KBU. Das sind diese RRD-Dateien, Round Robin Database. Also das ist so der Standard-Datentyp von Collectee. Alles wird in diesen Dateien gespeichert. Und das sind so, da sind irgendwie Datenpunkte mit konstanten Zeitabständen drin und da hat man so eine feste Datenmenge oder Dateigröße. Das heißt, wenn zum Beispiel, wenn man einfach anfängt, dann gibt es einfach so leeres Zeug und man schreibt was dahin und wenn das voll ist, fängt man einfach von vorne wieder an. Und ja, dann wird alles so. Sozusagen, es gibt so eine ganz begrenzte und feste Anzahl an Daten, die man immer hat und man kann damit irgendwas machen, wenn man die irgendwie so hat. Und genau, und da, sowas ist schon in FFKBU implementiert. Jan hat so ein C-Serve, also das hat er C-Serve genannt und da kann man so Daten zu den Nodes sehen. Ich habe einfach draufgeklickt, vielleicht passiert was, vielleicht auch nicht.
Ja, das ist jetzt in meinem Browser geöffnet. Sollen wir uns das angucken, oder?
Köln-Bonsodierung.
Achso, ja, das hätten wir vielleicht einfach. Kannst du das vielleicht einfach eingießen oder so? So. Mhm.
Das ist ja die gesamte Welt,
Mann. Ja. Ja. So, genau, so ganz schick und so. Ja.
So.
Ja, genau. Jetzt kannst du genau, wenn man so ein Node hier findet, kann man also hier einfach draufklicken, da ist so Zeug, Ping, Interfaces. Ah, okay, ja.
Das kommt direkt aus den OGMs?
Nee, die OGMs sind noch nicht berücksichtigt. Also auf den Nodes, soweit ich weiß, das sind so Daten auf den Nodes, da gibt es noch ein Plugin, was das über das Netzwerk sendet. Und die auf den Supernodes wird dann das sozusagen bewertet. Und ja, zum Beispiel, man sieht immer so auch so Hintergrundtraffic wegen Batman und so. Ja. Geht so halt. Ja. Also bisher sind so, glaube ich, nur so Ping und Daten über Interfaces da drin, glaube ich. Und ja, also sozusagen das, die grundsätzliche Idee ist jetzt, dass wir das irgendwie erweitern. Und wie gesagt, das. Oh, geklappt. ja, und genau, also das, der erste Schritt war jetzt diese Batman-Plugin. Ja, wie gesagt, da haben wir noch so Probleme mit so Schreibdinge. Die Daten können irgendwie gelesen und gepasst werden, aber die werden irgendwie aus Gründen nicht gespeichert. Aber ich wollte vielleicht so irgendwas zeigen. Kann ich irgendwie so ein SSH-Shell oder sowas kriegen?
Vielleicht ohne Splitscreen?
Ja, das ist komisch.
Ich glaube, man soll einfach hier aus dem Vollbildmodus rausgehen, damit man das überhaupt sehen kann oder so. Genau. Okay. Also ich hoffe, dass du im C4BG bist.
Ja, so. Also ich bin normal C4 in der Tray.
Was ist das? Und wie mache ich Add hier?
Sorry.
Ach so, da.
Genau.
Ja, das kenne ich schon. 172. 22. Oh, klappt. Ah, Deutsch ist auch so. So. Genau. Also erstmal so, wenn das läuft. Genau, also auf meinem Rechner läuft kein Batman oder so. Ich habe einfach so in einer Dummy-Datei so eine Originator-Tabelle. Aber das wird irgendwie so, also die Daten, die wir sammeln, sind irgendwie, hier ist so ein Timestamp. Gehe ich so auf diese Seite. Timestamp, ja, also das ist einfach genau wie in der Tabelle. Also das ist sozusagen gepasst und nochmal ausgedruckt. Ja, MAC-Adresse von dem Node, und also last seen, diese Quality und next hop. Und hoffentlich sind so mittlerweile auch ein paar Daten in einer RDD-Datei gespeichert. Ich schaue mal, ob es geklappt hat.
Vielleicht zwei, drei Mal Command Plus drücken.
Das okay. Ist Command Plus hier.
Danke.
Yay. Okay. Local. Genau. Ja, also diese LRD-Dateien gibt es dieses LRD-Tool, das kann man damit irgendwie manipulieren oder ansehen oder Graphen erzeugen. Das kann man einfach so dumpen. Das ist irgendwie Zeug, was zum Beispiel, wie gesagt, hier ist einfach Einträge einfach gefüllt, weil nicht so viele Daten noch nicht so viele Daten reingeschrieben sind. Und wir können mal schauen, ob wir. Irgendwelche, zum Beispiel so von heute irgendwas da drin haben. Blabla. Ist irgendwie so hier Page Down oder sowas?
Ich würde, mach mal ohne Less. Mach mal ohne Less und dann kannst du ganz normal scrollen.
Oder wir können einfach die
Screen laufen.
Stunden. Vielleicht so 34 irgendwas. Genau, war hier irgendwas gemacht? Ne? Nee. Was hattest du vorgeschlagen?
Das Ganze ohne Less zu machen, dann kannst du scrollen.
Ja, aber ist einfach zu groß. Ja, oder so, ja. Finde irgendwas, was irgendwie nah an jetzt ist.
Grab minus V auf NAN. Das ist
normal.
Ja. Ja, mach du.
So. Grab. Nee. Achso, jetzt so.
Und die Zeit.
Grab minus V. Und dann Anführungszeichen. NAN. Yeah, ja, genau. Okay, es gibt so ein paar Einträge dabei, auch von sozusagen von der Ausführung von ein paar Minuten. Ja, also das sind auch, also in dem Dump sieht man dann als halt so. Also zu jedem Node gibt es eine getrennte Datei und da drin ist halt last seen, quality und next hop oder so. Ja, also das ist halt, was wir bisher hatten und das wollen wir natürlich auch erweitern, erstmal so überhaupt richtig zum Funktionieren bringen und auf den Supernodes erstmal laufen zu lassen und dann ja, ein bisschen konfigurierbar machen und so weiter und dann können wir natürlich auch so vielleicht weitere Plugins schreiben, die ja, andere Sachen analysieren. Ja, dann das wäre das von unserer Seite.
Ja, ich da ergänze das mal kurz und setze das so ein bisschen in Zusammenhang, warum wir das jetzt gemacht haben mit diesem Plugin. Also genau. Es geht halt darum, dass man dieses das Plugin auf einem Supernode laufen lassen kann. Das sind die größeren Server im Freifunknetz, die sozusagen auch für diese Darstellung von den Daten, die sie von den Nodes sammeln, zuständig sind und dadurch ein besseres Monitoring in dem gesamten Netzwerk schaffen, indem sie halt Informationen über die einzelnen Nodes sammeln und darstellen können über das Plugin, was wir geschrieben haben. Und das sind dann nicht nur Informationen, so wie viel Traffic ging über das WLAN-Interface, was wir gerade gesehen haben, sondern es sind dann Informationen, die wirklich Batman betreffen, also den Dienst, der sich um das Mesh-Netzwerk kümmert. Das heißt, die wirklich dann gucken, wie gut funktioniert das Mesh-Netzwerk, was ja vorher über diese Graphen, die einfach nur sagen, wie viel Traffic da drüber läuft, ein bisschen genauer möglich ist, und dadurch kann man halt auch erkennen, irgendwie, wo haben wir besonders schlechte Links und wo müssen wir mal nachbessern und so weiter. Jetzt dürft ihr Fragen stellen. Ja?
Wisst ihr auch auf dieser Seite map.kbu.freifunk.net, wo die Daten dafür herkommen, was da genau angezeigt wird zwischen den einzelnen Nodes?
Diese Map-Nummer wird halt von einem getrennten Daemon erzeugt, der sich Alfred nennt und der auch auf allen Nodes läuft und auch nochmal diese Daten sammelt, aber getrennt ist von dem C-Surf bzw. dem Kollektiv, was auf dem Ganzen läuft.
Habt ihr euch die Kenntnis wieder auseinandergesetzt, was diese Farbe da konkret bedeutet?
In welche Farbe?
Wie das ist, die Prozentzahl des Packet-Losts oder sowas, die angezeigt wird.
Also damit haben wir uns nicht beschäftigt mit Alfred selber, sondern es ging darum, mit Collect-D das halt alles zu implementieren selber. Direkt auf Basis von Batman und nicht von einem anderen Dienst, der da irgendwie laufen muss.
Und wie geht das weiter? Wird das irgendwann einfließen oder...
Also ich denke, das Ziel von dem U23 ist generell, dass alle Projekte, die wir gemacht haben, irgendwann auch mal deployed werden, weil sonst ist das ja irgendwie unnötig. Also es gab auch schon so ein kleines bisschen Resonanz im Forum dazu, das wäre ja ganz interessant, aber ich denke, also Jan hat auch schon angedeutet, dass das Ziel natürlich ist, das aktiv einzusetzen. So.
Ihr könnt den Talk in Frankfurt halten, wenn ihr wollt. Habt auch noch eine Freifunkgruppe, die Interesse hat.
Ja, also Köln implementiert halt Collect-D und Frankfurt auch. Bei denen die Gluon einsetzen, beziehungsweise bei denen im Rheinland die Gluon einsetzen, ist es meistens nicht so, aber ist nicht zwingend gegeben, weil Collect-D einfach selber dort drauf laufen kann.
Dies hier?
Ein Talk haben wir noch!
Genau.
Ihr seid die Letzten, oder habe ich ihn vergessen?
Nö, eigentlich nicht.
Okay, kein Aufschrei. Passt gut.
Schließt an.
So. Wir haben ein paar den E-Tabel.
Hier. Das ist richtig.
Oh, das ist richtig. Das kommt aber nicht nah an. Also musst du vielleicht umschalten auf den.
Um sieht gut aus.
Kann man, dass ich die Hose ausgesteckt habe?
Kannst du den. Ja, genau. Acer, wunderbar.
Die Name ist da.
Was? Ja.
Ja,
das ist alle. Will man irgendwie.
Wow.
Das ist jetzt immer die
Arme. Ja. Oh. Wird nicht besser, oder? Wenn das weg vom Strom ist.
Was war das für eine interessante Sprache? Schwedisch?
Norwegisch.
Ja. Oder? Dänisch, das kann man schwer unterscheiden.
Ich meine aber, er spricht Norwegisch.
Das ist fast das Gleiche. Aber wenn, dann oben was. Du hast oben noch einen
Zufleißer.
Ah, wunderbar.
Ich krieg da halt vorzustellen. Entspannt euch. Und dann passt das.
Ich bin Edo.
Ich bin Fabian, Kerel als Nickname. Und wir haben uns mit BGP beschäftigt. Das brauchen wir im Freifunk. Freifunk besteht erstmal in deutschlandweit aus mehreren Communities. Die sind vollkommen voneinander getrennt. Mittlerweile gibt es zwar Vereinigungen, Zusammenschlüsse von Communities, die zusammen die entsprechende Firmware für diese TP-Links zum Beispiel schreiben und dann die zusammen nutzen, aber erstmal sind das einzelne getrennte Communities und das Ziel ist eben, diese Communities zu verbinden übers Internet, über VPN-Tunnel und dafür zu sorgen, dass man dass netzinterne Dienste, die in einer einzelnen Freifunk-Community angeboten werden, zum Beispiel eigene Top-Level-Domains und dann entsprechende Dienste darunter, eben auch angeboten werden in allen Communities in Deutschland oder in allen, die an den Zusammenschluss angebunden sind. Und der Austausch der IP-Adressen erfolgt über BGP und ja, deswegen haben wir uns damit beschäftigt.
Geht auch. Ja, also wir fangen erstmal mit einem Überblick an, wie verschiedene Szenarios aussehen können, wo BGP verwendet wird. Dann schauen wir uns ein bisschen die Grundlagen an. Was sind überhaupt Routing Tables? Ansonsten können wir BGP überhaupt nicht verstehen. Und dann, was machen wir damit bei BGP? Und dann haben wir das Ganze auch noch in einem Testaufbau nachgestellt. Und beschäftigen uns erst ganz am Ende mit ICVPN dann.
ICVPN ist das, heißt Intercity VPN und das ist eben, wie man am Namen schon raten kann, eben die Verbindung zwischen den einzelnen Communities, zwischen den einzelnen Städten. Und der eigentliche Grund, warum wir jetzt erklären, wie BGP funktioniert.
Da ist links was abgeschnitten. Ne?
Ja, das ist alles drauf, was wir brauchen.
Ja, also das ist ein Standardszenario im Internet. Wir haben einen ISP, wo zwei verschiedene User dran sind, in der Regel mehr, aber wir müssen jetzt eigentlich nur zwei angucken. Die sind beide mit denen verbunden und haben von dem eine Adresse zugeteilt bekommen. Und der Hermann kann jetzt mit der Angela irgendwelche Pakete schreiben, indem er das Paket einmal an den ISP-Gateway schickt. Und dieser Gateway weiß dann ja, wie er an die Angela kommt und kann das einfach weiterleiten.
Ja, jetzt haben wir das Szenario Internet. Wir haben nicht nur einen ISP, sondern wir haben mehrere ISPs. Und jeder ISP hat seinen Adressbereich. Links des TurboWebs hat irgendwie jetzt IPv4-Adressen 772.00/12. Dieses /12 ist eine Maske und gibt letztendlich an, dass alle Adressen, also diese allgemein zur IP-Adresse, wir haben vier Segmente und jedes Segment kann Zahlen zwischen 0 und 255 annehmen und das /12-Netz sagt eben, dass die ersten 12 gibt einfach an, dass man einen bestimmten Bereich an IP-Adressen hat, der eine bestimmte Größe hat. Je größer die Netzmaske ist, desto weniger IP-Adressen sind in diesem Bereich drin. Und wir haben zwei ISPs. Jeder verteilt hat Kunden und verteilt IP-Adressen daran. Aber erstmal, die müssen sich also wenn jetzt User 1 mit User 3 sprechen will, dann müssen sich die ISPs miteinander verbinden. und nicht nur miteinander physisch verbinden, sondern sie müssen auch mitteilen, hallo, ich habe den Adressbereich 772.0.0.12 und möchte den und kann alle Leute eben mit dieser IP-Adresse erreichen und teilt das dem ISP2 zum Beispiel jetzt hier mit und andersrum genauso. Ja. Das? Okay.
Ja, dann schauen wir uns mal die Routing-Tables an. Der Hermann muss ja jetzt erstmal wissen, wie kommen seine Pakete überhaupt irgendwo hin. Er hat eine Default-Route, die geht jetzt an seinen Provider. Und er hat eine Loopback-Route, die geht an sich selber zurück. Und eine an irgendeine Fritzbox, die steht bei sich zu Hause rum. Also meistens ist es so, dass von der Fritzbox aus die Verbindung zum Provider geht. Aber wir schauen uns das jetzt der Einfachheit selber mal so an. Die untere Route betrachten wir später ja eigentlich gar nicht mehr. Darum geht es eigentlich nicht so wirklich. Aber in der Regel haben wir halt sowas. Ja, die sind jetzt absteigend sortiert. Also unten steht die Route mit der höchsten Genauigkeit. Das erkennen wir an dem CETA-Suffix da am Ende, das /24. Und wenn wir jetzt zu einer Adresse routen wollen, dann schaut er sich erstmal an, was ist dieses genaueste Präfix, was auf unsere Adresse passt. Wollen wir jetzt an irgendeine 136.247 Routen, probiert er aus, ob das in den unterste passt. 192, 168 passt schon mal überhaupt nicht. 127.00 passt da auch nicht drauf, also bleibt nur noch die Default-Route übrig. Das ist praktisch nichts anderes als ein 0.0.0.0/0, also gar keine Genauigkeit. Also geht er über den Turbo Webs Gateway.
Jetzt ist das Paket beim Turbo Webs angekommen. Und Turbo Webs hat eben auch eine Routing Table. Die, bevor die ISPs Routen ausgetauscht haben, sieht die erstmal so aus, wie wir das hier haben. Der hat jeweils Routen zu seinen Kunden, aber also zu User 1 und 2 war das hier, unter anderem Hermann. Aber eben noch nicht zu dem zweiten ISP. Und jetzt sollen die eben miteinander sprechen. Die beiden ISPs, die Router von den. Und was sie machen ist, sie bauen eine.
Sie bauen eine BGP-Session auf, das heißt, sie tauschen einfach ihre Routen aus, die sie hier in ihren Routing-Tables drinstehen haben. Das heißt, der Modem-Drossel schickt dem TurboWebs Gateway einfach seine Adresse, die er hier drin hat. Und das werden ja deutlich mehr sein, weil er mehr Kunden hat. Und sagt denen halt, hey, ich kann die erreichen. Also, wenn du die erreichen willst, dann geh mal über mich. Oder wenn er noch mehr Provider kennt, die ihm mal Adressen noch mitgeteilt haben, dann sagt er, hey, der kann die erreichen.
Damit sie jetzt die Routen austauschen können und damit die Router sich unterscheiden können, haben sie eindeutige Nummern, das sind die sogenannten AS-Nummern. AS steht für autonome Systeme. Jeder Netzbetreiber bekommt eine eindeutige Nummer zugewiesen von einer übergeordneten Organisation. Und die beiden Router sind jetzt physisch miteinander verbunden. Und bauen das ist eine TCP-Verbindung, über BGP wird dann über TCP gesprochen, und tauschen die Route aus.
Das sind jetzt praktisch die Routing-Tables hinterher, nach diesem Austauschprozess. In der Routing-Table vom Modem-Drossel steht jetzt dieses Subnetz vom Turbo-Gateway, vom Turbo-Webs-Gateway drin. Und die ist 10.0.0.3 und 10.0.0.5 sind die Adressen, die in dem Link benutzen, wie diese Gateways überhaupt verbunden sind. Die werden ja zum Beispiel irgendwo in einem Exchange stehen oder dann sind die per Ethernet verbunden oder die sind virtuell und haben irgendeinen Tunnel, OpenVPN oder so, wie auch immer. Also das Modem Drossel Gateway weiß jetzt, wenn wir 772 ansprechen wollen, das Turbo Webs Gateway weiß das und so erreichen wir ihn. Und genau andersrum weiß Turbo Webs, wie es diese 136.12 Adressen erreicht.
Jetzt haben wir das nochmal aufgezeichnet, wie das Szenario eben war. Jetzt haben die Routen ausgetauscht und können dann eben hier dran zeigen, dass wenn jetzt ein Paket von Hermann kommt und möchte das an Bertha zum Beispiel schicken, kennt Hermann die IP-Adresse von Bertha, das ist die 136.13, findet die nicht lokal in seinen spezifischen Routen, sieht nur die Default-Route, schickt das Paket an TurboWebs. TurboWebs hat jetzt eine hat selber die Route bekommen von Modemdrossel über BGP, kann das Paket weiter schicken an Modemdrossel und dieser Router weiß dann wiederum, wo Bertha ist, weil er Bertha die IP-Adresse selber mitgeteilt, also nicht nur mitgeteilt, sondern ausgegeben hat und kann damit das Paket dann zustellen. Ja.
Das Ganze lässt sich natürlich beliebig ausbauen, wenn wir noch mehr Provider haben. Wir haben jetzt noch Vadacom und Banana Cable. Vadacom peert mit Modemdrossel. Das heißt, Modemdrossel weiß das nicht nur, wie es TurboWebs erreicht, sondern diese Adressen hier kann es jetzt auch noch erreichen und teilt das Ganze auch TurboWebs mit. Und TurboWebs wiederum teilt dann Banana Cable mit, wie man Modemdrossel und Vadacom erreicht. Und auch, dass es selber dafür als Gateway herhalten kann, weil es wiederum damit peert. Und deswegen, ja.
Das war's.
Deswegen stehen dann gleich mehrere Einträge in der Routing Table zum jeweils nächsten. Also bei Banana Cable sind da jetzt mehrere Netze auf TurboWebs.
Jetzt zu unserem Testaufbau, was wir gemacht haben. Wir haben zwei Maschinen gehabt, eine virtuell gehostete bei einem fremden Hoster und eine lokal auch eine virtuelle Maschine hier auf einem Rechner. Und haben einen Tunnel zwischen beiden aufgebaut. Das heißt, die haben sich, es sah so aus, als wären die den Tunnel aufgebaut über einen Dienst Tink. Das ist eine Tunnel-Software. Das heißt also, wir haben.
FastD benutzt du nicht.
Ja, wir haben. So. Oder beziehungsweise FastD, das ist auch ein Tunneldienst, der im Freifunknetz benutzt wird, der unter anderem auch im Freifunknetz benutzt wird. Und wie das letztendlich aussieht bei so einem Tunnel, es entsteht ein virtuelles Interface und Daten, die an dieses Interface geschickt werden von Diensten, die auf dem Rechner laufen, werden über den Tunneldienst weitergeleitet und tauchen am anderen Ende wiederum auf einem weiteren virtuellen, am anderen Rechner wiederum auf einem weiteren virtuellen Interface auf. Und ja, zu unserem Testaufbau.
Und da haben wir eben auch über BGP unsere Routen ausgetauscht. Wir haben hier eine virtuelle Route irgendwo in die Tundra. Keine Ahnung, also wir haben dafür eigentlich eine Loopback-Adresse benutzt. Aber tun wir mal so, als ständen da wirklich ein paar Rechner in diesem Netz drin. War ja nur zu Testzwecken. Und Kerel hat das ziemlich ähnlich gemacht. Und haben wir diese Routen ins gar nichts eben ausgetauscht. Und ich weiß jetzt, dass ich über Kerel eben dieses 10.10.0024 Netz erreichen kann.
Und jetzt wollen wir was zum eigentlichen Nutzen erzählen, zum IC-VPN. Oh, das ist jetzt natürlich schwer zu lesen.
Da stehen Städte drin.
Ja, da stehen Städte drin. Das sollte eigentlich die übersichtliche Version hierzu sein. Was letztendlich hier zu sehen ist, kann man vielleicht. Nee, man kann es wirklich nicht. Kannst du das vergrößern? Ja, nee.
Ihr könnt mal nachzählen, ob da genügend Verbindungen bei sind. Wenn irgendwo eine fehlt, ihr dürft es nachmalen.
Die Funktion ist so: Alle Städte bauen Tunnel miteinander auf, aber nicht mit allen, Communities, sondern immer nur mit einer gewissen Anzahl. Und die Tunnelsoftware, die dafür benutzt wird, heißt Tink. Tink sorgt dafür, dass letztendlich alle miteinander, also das Bridge letztendlich alle miteinander und sorgt dafür, dass es so aussieht, als wären als könnten alle alle anderen Rechner gleich direkt erreicht werden können, erreicht werden. Und BGP tauscht dann wiederum in einem Full Mesh, deswegen so viele Linien hier, die Routen untereinander aus. Und das Ziel ist eben dann auch, wenn wir jetzt, also wir haben uns hier erstmal damit beschäftigt, wie BGP überhaupt funktioniert. Und das Ziel ist eben dann auch, dass Freifunk KBU ein, auch da als Stadt Köln-Bonn auftaucht und der und Freifunk eben auch die deutschlandweiten Dienste nutzen kann.
Ja. Das Szenario sieht ja in der Regel so aus, dass hinter so einem Knoten von einer Stadt auch das ganze Freifunknetz dazu, das dazu gehört, verbunden ist. Und es soll ja am Ende so sein, dass ein Knoten im Freifunk-KBU-Netz hier zum Beispiel irgendeinen auch in Berlin erreichen kann. Und jetzt kennen sich zwar diese blauen Punkte da miteinander, untereinander, weil Tink das schon klärt, aber die wissen noch nicht, wie man den Einzelnen irgendwo im Freifunk Berlin-Mesh erreichen kann. Aber der Berlin-1-Knoten weiß das und teilt den anderen das per BGP mit. Und hier ein beliebiger Freifunk-KBU-Knoten geht dann über Köln. Köln kennt jetzt über BGP die Route zum x-beliebigen Freifunk-Berlin-Knoten.
Und ja, was noch zu erwähnen ist, es gibt auch noch andere, andere so Möglichkeiten, sich eben zu vernetzen mit anderen Netzwerken. Und das ist zum Beispiel das Chaos VPN und das DN42 nutzen andere, andere Programme, aber bieten eben auch an Netzdienste da bereitzustellen, unabhängig getrennt vom öffentlichen Internet.
Also Chaos VPN benutzt auch Tink, aber dort ohne BGP, sondern die haben ihr Tink so erweitert, dass das das schon selber bereitstellt. Und bei DN42 macht man die Verbindung eben alle per Hand. Man setzt sich mit irgendwem zusammen und baut mit ihm eine OpenVPN-Verbindung oder FastE oder GreAE. Völlig egal, das ist alles komplett gemischt. Und dann muss man sich auch selber kümmern, dass darüber was läuft und dann eben, dass BGP auch darüber läuft.
Gut. Dann gibt es Fragen zur Funktion von BGP. Ja?
Vielleicht direkt zu BGP, aber zu dieser Vernetzung der Städte. Wie werden denn die
IP-Adressbereiche
vergeben?
Die IP-Adressbereiche werden, ist recht einfach. Es gibt ein deutschlandweites Wiki und, es werden private Adressbereich 10.00, also ein privater IP-Adressbereich eben im Intercity VPN benutzt. Und es funktioniert dann so, wenn du eine IP-Adresse haben möchtest oder einen Bereich haben möchtest, gehst du in dieses Wiki rein, legst einen neuen Eintrag an, nimmst dir eine freie IP und kannst teilnehmen.
Ah, wenn du benutzen darfst, ne?
Ja, klar, das muss eine aus dem privaten Bereich sein, das wird dieses 10.00, also 10.22 Netz. Genau.
Nur IPv4 oder
V6? Auch V6, aber bei IPv6 hat man das Problem mit der Adressvergabe nicht, da hat man ULAs, das heißt, das sind IP-Adressen, die man würfelt. Und ja, wir hatten ja schon eben einen Vortrag, oder das war ja eben schon ein Vortrag, was ja genau. Dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wenn man IP-Adressen würfelt, weil dass man Adresskollisionen bekommt, deswegen braucht man keine statische Zuteilung. Ja?
Wer stellt denn bei euch die autonomen Zonen da, beziehungsweise das Border Gateway?
Das ist jeweils eine Freifunk-Community. Und die Zuteilung der AS-Nummern erfolgt genauso über ein Wiki. Und da gibt es auch private AS-Bereiche. Und jede Community muss eben dafür sorgen, selber, dass sie BGP-Router am Laufen hat und so in das Netzwerk reinkommt. Intern wird BGP auch gesprochen in anderen Communities. Wir machen das nicht. Soweit ich weiß, in KBU.
Das ist doch eine Aufgabe, das zu machen.
Intern?
Ja, sicher.
Ach so, ich dachte, wir sollen BGP.
Okay. Ja, das eine.
Ja,
BGP kommt noch.
Aber bisher nicht.
Nee, noch nicht gesagt. Das ist Überraschung, weil das so klingt.
Ah.
Wie weit seid ihr denn?
Ja, bisher haben wir nur zwei Rechner und erstmal so mit Bird, das ist der BGP-Client, mit dem wir das probiert haben und ja, mal so ein bisschen verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Und
ihr habt auch Bock, das auf jeden Fall zu machen?
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das innerhalb endlicher Zeit wirklich jetzt funktionieren wird.
Natürlich.
Ja, naja, also wirklich.
Und wann habt ihr... Kompiliert ihr das auch irgendwo rein?
Wie kriegt ihr das? BGP nutzen wir einen existenten Client, der heißt Bird. Und,
ist das ein PC oder ist das ein Router?
Achso, das ist ein Client auf Linux. Also es ist dann die... Und ja, der ist schon implementiert, den haben wir nicht entwickelt.
Gibt es aber auch beliebige andere Dämonen, die überall laufen können?
Quagga ist ein... Äquivalent, was auch unter Linux läuft. Und das läuft dann auf, wird wahrscheinlich in der VM laufen, auf den Supernodes im Freifunk Rheinland. Ja. Ja.
Noch mehr Fragen oder irgendwelcher Spam? Will mir jemand irgendwas mal gesagt haben?
Danke für den Vortrag.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank an euch alle, vielen Dank an die Vortragenden. Ich fand alle Vorträge einfach genial. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter im C4, wenn ihr weiter bei Freifunk bleibt und eure Ideen umsetzt. Ihr habt sehr viel Potenzial. Vielen Dank ans Auditorium für eure Geduld und für die vielen interessanten Fragen. Das Spendenglas, der Spendenaufkleber fällt so langsam runter, es ist aber immer noch das Spendenglas. Ansonsten nutzt die nächste Zeit bei einer Mate, bei einem Bier mit den Referenten nochmal zu plaudern, wenn ihr Zeit habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und alles Gute.
Moment.
Oh.
Ich wollte noch was dazu sagen, dass ich mich gerne, also ich denke mal im Namen von allen hier von U23 an den Beteiligten bedanken möchte. Und ich würde dafür jetzt applaudieren. Das ist jetzt relativ spontan. Also war wirklich schön. Vielen Dank.